herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute heißt, positiv bleiben, Kurzschluss vermeiden. Oder warum so negativ? Das ist wirklich eine Frage, warum so negativ? Manche haben sich ein negatives Denken angewöhnt und erleben deswegen Gottes Kraft und Gottes Wirken weniger als andere. Bei manchen Leuten klappt alles und bei manchen klappt nie was. Wenn du einer von denen bist, bei denen es irgendwie, naja, nicht nie, aber nicht oft genug klappt, dann musst du heute gut zuhören. Amen. Wir steigen im Lukas-Evangelium ein und zwar in Kapitel 1. Vielleicht, bevor ich das sage, ganz kurz einen Elektrikerwitz. Was sagt der Stromkreis nach dem Kurzschluss? Ich konnte nicht widerstehen. Widerstand, Elektriker wissen, von was ich rede, ja. Okay, wenn nicht, frag einen Elektriker. Amen. Gut, wir sind jetzt in Lukas Kapitel 1. Und wir studieren ein Ehepaar jetzt. Aber zunächst mal sind wir in Lukas Kapitel 1. Und wir schauen einem Mann namens Zacharias zu, bei seinem geistlichen Erleben. Er ist ein Levit, er ist ein Priester. Und es war so, dass es 20.000 Leviten ungefähr gab, beziehungsweise 20.000 Priester gab, aber nur einen Tempel. Und es gab nur so und so viele Rituale im Tempel zu vollziehen. Ich meine, 20.000 Leute für einen Tempel, die konnten nie alle Dienst tun, logischerweise. Das wurde ausgelost und irgendwann kamst dann du auch dran, nach 2,5 Jahren oder so. Und durftest auch irgendwas im Tempel machen. Und unser Zacharias, der ist ausgewählt worden, ausgelost worden, er darf heute räuchern. Wahrscheinlich der einzige Dienst, den er das ganze Jahr gemacht hat und entsprechend pumpert sein Herz ja, er ist ganz aufgeregt, denn es ist früh am Morgen, die Sonne, die geht gerade auf, die scheint runter auf diesen marmornen Vorhof im Tempel, der Tempel selber, das Heiligtum strahlt in Marmor und Gold, es ist halt so phänomenal, das ganze Volk steht da, sie haben gerade Gott gelobt und gepriesen und jetzt ist es also Zeit zu räuchern. Und Zacharias steht auf und er schreitet so würdig, wie er kann, auf die goldene Tür zu. Eine riesige, große goldene Tür. Die tut sich auf und jetzt geht er hinein ins Heiligtum. Die Tür schließt sich hinter ihm. Und jetzt steht er da. Es ist kein Fenster in diesem Raum im Heiligtum, sondern das Licht kommt vom siebenarmigen Leuchter. Das Licht der Welt bleibt völlig draußen, nur das Licht Gottes leuchtet hier. Goldener Leuchter, goldener Schaubrottisch, alles ist voller Marmor am Boden. Vor ihm ist der goldene Räucheraltar. Und dahinter, hinter dem goldenen Räucheraltar, kommt der große Vorhang. Blau und Purpur und Weiß und Rot durchwirkt. Goldene Cherubim sind eingestickt, die ihn jetzt grimmig anschauen. Während er da jetzt also hingeht zum Altar und seinen Kram auspackt und das Räucherfass vollmacht, und anfängt zu räuchern. Er zündet das alles an und dann machen sich die süßlich herben Schwaden des Weihrauchs breit und er betet als, oh Herr, erhöre dein Volk Israel, und er schwenkt das Räucherfass hin und her und er macht die Augen auf und zur Rechten des Altars sieht er plötzlich jemanden stehen, der anders ist. Kein Levit, kein Priester, die Person, ja, es ist ein Engel. Und er fürchtet sich. Unter seiner Priesterhaube stehen ihm die Haare zu Berge, dem Zacharias. Und der Engel fängt an, mit ihm zu reden. Er sagt das Erste, was ein guter Engel immer sagt. Er sagt, ihr habt es gelesen, ne? Irgendwann mal. Fürchte dich nicht, sagt er, fürchte dich nicht. Und jetzt pass auf, was noch kommt. Jetzt pass mal auf, das ist nämlich wirklich gut. Ich lese es euch vor. Lukas Kapitel 1, Abvers 13. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Also wir merken, hier haben wir es mit einem Ehepaar zu tun, das schon alt ist aber kein, und auch kein Kind bekommen hat, deswegen gelitten hat, drunter gelitten hat an dieser Kinderlosigkeit und ewig lang gebetet hat. Wahrscheinlich haben sie geheiratet, als sie 20 waren und jetzt ist er ungefähr 60. Er hat 40 Jahre lang um Nachwuchs gebetet und es hat sich nichts getan, nie und nimmer. In der Gesellschaft ist es weiter und weiter bergab gegangen die ganze Zeit. Also er kommt aus einer Situation heraus, die nicht besonders erbaulich ist, ja. Und jetzt kommt dieser Engel daher und während er also räuchert. Übrigens, das Räuchern, das ist ein Symbol für Gebet. Die Rauchschwaden, die da aufsteigen, die symbolisieren die Gebete der Heiligen. Und deswegen kommt dieser Engel jetzt an, im Moment des Räucherns, im Moment des Gebets in anderen Worten, und sagt zu ihm, Zacharias, fürchte dich nicht, dein Flehen, dein Gebet ist erhört. Das hört man doch gern, gell? Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Eigentlich müsste der da schon anfangen, irgendwie einen Schwung in federnde Beine zu kriegen. Wie einst Schmidtchenschleicher. Deine Frau wird dir einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Johannes nennen und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Wie viele Eltern kennst du, deren Kinder ihnen nicht zur Freude und nicht zum Jubel sind? Genug, ne? Bist selber so einer vielleicht. Ja, ja. Und er kriegt hier eine Verheißung, dass also sein Bub keiner von denen sein wird, die am Sonntag in der Früh um 4.30 Uhr besoffen heimkommen. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Das bedeutet, das wird einer werden, der mit anderen Leuten auskommt. Und sie mit ihm. Er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Jetzt wissen wir es ganz genau. Er wird nicht heimkommen um 4.30 Uhr in der Früh, voll besoffen, am Sonntagmorgen. Und schon von Mutterleib an wird er mit Heiligen Geist erfüllt werden. Das heißt jetzt nicht, dass er ständig Hosianna singt, sondern das bedeutet, dass der Geist Gottes ihn anregt, sinnvolle Taten zu tun. Wie viele Jugendliche kennst du? Oder vielleicht warst du ja selber so einer, der keine sinnvollen Taten getan hat, als er 17 war. Ich möchte jetzt kein Bild von deinem Zimmer sehen, als du 17 warst. Ich habe die Bilder von meinem Sohn noch im Sinn. Und meine eigenen. Er, der wird schon vom Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott bekehren. Ah, der wird also ein Prediger sein. Der wird ein Orator sein, ein Sprecher. Noch dazu einer, der es richtig drauf hat, der viele bewegen wird. Und er wird vor ihm hergehen, also vor dem Herrn hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elia. Also dieser junge Mann, der wird eine Ausnahmeerscheinung sein, eine totale Ausnahmeerscheinung, so wie Elia eine totale Ausnahmeerscheinung war. Wenn du ans Alte Testament denkst, dann denkst du an Mose und an Elia, an das Gesetz und an die Propheten. Elia, das ist einer, verstehst du, das ist ein Stereotyp, ein biblisches. Das ist ein Prophet. Und so einer soll mein Bub sein? Du, jetzt könnte ich, wenn ich das wäre, überhaupt nicht mehr aushalten. Ich müsste sofort hinrennen zu meiner Frau und ihr die gute Nachricht bringen. Also der lobt ihn jetzt, diese Erhörung. Jetzt erstens, er kündigt sie an und dann lobt er das Objekt der Erhörung. In Vers 13, Vers 14, Vers 15, Vers 16, Vers 17. Er wird der Väter Herzen bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Er wird Familien wiederherstellen. Er wird gute Familienberatung machen. Überleg mal, wie viele Familien kennst du, die miteinander im Clinch liegen, wo die Kinder mit den Eltern nicht mehr reden, die Eltern mit den Kindern? Vielleicht, weil sie politisch andere Ansichten haben. Vielleicht, weil sie über Spritzen eine andere Ansicht haben. Ja, alles Mögliche. Und jetzt kommt einer, der die Herzen der Väter zu den Kindern wieder hinwenden wird. Oh, oh, oh. Was ist das für eine Verheißung? Und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Ungehorsame sind Verbrecher. Zur Gesinnung von Gerechten bedeutet von guten Staatsbürgern. Also das ist ein Mann, der die ganze Gesellschaft erfassen wird und zum Besseren wenden wird. Merkt ihr was? Das ist eine der gewaltigsten Erhörungen aller Zeiten, die hier im Raum steht, die hier ausgesprochen wird, im Tempel Gottes zu Jerusalem, in Gottes eigenem Wohnzimmer. Und er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Also er wird einer sein, der das ganze Volk bewegt und das ganze Volk zurückführt zu Gott. Er wird ein Erweckungsprediger sein, wie seit Elia keiner mehr aufgestanden ist. Das ist doch phänomenal. Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, wie soll das gehen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Ich bin zu alt und meine Frau ist auch zu alt. Und jetzt kommst du an und erzählst mir Sachen. Wie soll denn das zugehen? Überleg dir das mal. Normalerweise hast du schon Glück, wenn du einen Prediger hast und der predigt seine Predigt und es ist irgendwo was dabei, was dich anspricht. Man, das ist das Erleben von vielen Leuten. Du sitzt drinnen und denkst, ja gut, also das ist wohl mal einleuchten und das hat mich berührt, alles klar. Aber hier kommt einer aus dem Himmel auf die Erde herab und er erscheint dir exklusiv. Ich meine, du hast hier einen ultra super Top-Prediger, der aus der Gegenwart Gottes direkt kommt mit einer Botschaft, direkt nur allein für dich. Noch dazu eine Gebetserhörung, auf die du 40 Jahre gewartet hast. Also besser kann es nicht werden, ja? Jedes Wort ist für dich, nicht nur hier und da mal ein Satz, sondern jedes einzelne gesegnete Wort. Und du stehst da und sagst, wie soll denn das zugehen? Wir möchten sagen, warum so negativ? Was Zacharias hier macht ist, er schließt seinen Segen kurz, meine Damen und Herren. Na, positiv bleiben. Kurzschluss vermeiden. Denn meine Frau ist alt und ich bin alt und überhaupt, wie soll es zugehen? Wir warten jetzt hier seit 40 Jahren und nach 40 Jahren kommst du jetzt an, wo alles zu spät ist. Zacharias, ding dong, überleg mal, von wem du abstammst. Du stammst von Abraham ab. Sarah hatte Probleme, Kinder zu bekommen. Rebekka, die Frau von Isaac, hatte Probleme, Kinder zu bekommen. Rahel hatte Probleme, Kinder zu bekommen. Sie haben alle Kinder bekommen. Das ist einfach in deiner frommen Geschichte mit dabei. Das ist deine Historie. Aus solchen Leuten bist du heraus entstanden. Aus Leuten, bei denen es zu spät war. Abraham hätte sich auch hinstellen können, hätte sagen können, wie soll denn das zugehen? Hat er aber nicht gemacht. Er hat gekichert in Vorfreude und seine Frau hat auch gekichert. Und dann, übers Jahr, 3 Monate später, waren sie wieder jung und Isaac ist geboren worden seiner Zeit. Aber wir sehen hier Zacharias, der motzt. Der hört eine super Predigt und geht raus aus dem Gottesdienst und motzt über den Prediger. Soll das so gehen? Übertriebenes Zeug hier. Ja, was der da predigt, kann überhaupt nicht passieren. Ja, der predigt Heilung, als ob das einfach so passieren würde. Pff, der predigt, dass wenn du arm bist, dass der Herr dich auf einen grünen Zweig bringt. Ja, was soll das? Wohlstandsprediger. Pff, und lauter so Zeugs. Also, Zacharias motzt. Und der Engel schimpft. Der Engel schimpft jetzt. Schau an, was da steht. Er sagt, langsam. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also er sagt jetzt, Freunde, ich bin schon seiner Zeit. Also mein Freund vielmehr, ich bin schon seiner Zeit im Daniel erschienen. Die Weissagungen Daniels habe ich ihm ins Ohr geflüstert. Und jetzt komme ich dir und flüstere dir was ins Ohr und du stehst da und erzählst mir Sachen. Das soll nicht gehen. Ja, sag mal, wer denkst du, dass ich bin? Irgendeine Bibelschule im ersten Jahr oder was? Und so motzt er also. Zacharias motzt und der Engel schimpft. Und jetzt pass auf, was passiert. Er sagt, weil du dem Wort, das sich zu seiner Zeit erhören wird, erfüllen wird, weil du diesem Wort nicht gehorchst, deswegen wirst du stumm sein. Sag dir mal eins. Wenn du immer negativ daher redest, dann schaltet man auch dich stumm. Bedeutet, man ruft dich nicht mehr an. Man legt auf deine Meinung keinen Wert, weil man ja weiß, was aus deinem Mund rauskommt. Nur negatives Gesülze, nur Gemotze. Will keiner auf die Dauer hören? Wenn du dich also fragst, hey, warum fliehen die jedes Mal, wenn ich zur Tür reinkomme? Die Ursache könnte ungefähr 2 Zentimeter unter deiner Nase sein. Und das Problem ist jetzt natürlich, wie kommt der Mann drauf? Wie kommt er drauf, die Situation so völlig zu verkennen? Der hat die Situation verkannt. Ist das richtig? Der hat sie vollkommen verkehrt eingeschätzt. Wenn Gott zu dir sagt, hey, es wird ein Wunder passieren, dann sagst du, hey, yeah, Amen, Herr, danke. Es wird passieren. Ich sehe zwar nicht wie, kann es mir auch nicht vorstellen, aber es hängt ja nicht an mir. Es hängt ja nicht alles an mir. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, es hängt nicht alles an dir. Der hat es nämlich möglicherweise vergessen, dass nicht alles an ihm hängt. Ja, du bist lediglich ein Werkzeug in der Hand Gottes. Seh dich mal so. Es entspannt dich ungemein. Du weißt, das liegt nicht mal alles an mir, sondern es hängt an ihm. Und ich bin, wie gesagt, sein Werkzeug. Und ja, zu seiner Zeit würde er dann schon machen. Ja, also wenn es jetzt so ist, Herr, dass wir also hier da ein Kind in die Welt setzen, ja, dann schaue ich mal, dass ich heimkomme. Ja? Also, das wäre die logische und intelligente Reaktion gewesen, sag jetzt ich mal. Aber wie kommt er dazu, so negativ zu sein? Wie kommt er dazu? Wie kommen wir dazu, so negativ zu sein? Denn er ist ja nicht der Einzige. Zacharias gibt es ja überall. Wahrscheinlich sogar bei uns. Sie sind natürlich jetzt heute nicht da. Und vielleicht sogar bei dir in der Familie. Vielleicht sogar bei dir am Frühstückstisch. Wer weiß, ja. Oh Mann, wie kommt das? Wie passiert das? Zacharias, und wir können ihm das nicht unbedingt vorwerfen. Zacharias hat viel, viel Negatives erlebt in seinem Leben. Ja, er hat im schönsten Tempel aller Zeiten Dienst getan, einmal in ein paar Jahren. Er hat eine Frau geheiratet, die er offensichtlich geliebt hat. Und sie haben innig und Herrn angefleht, ihnen doch endlich ein Kind zu schenken, und es ist nichts passiert. Und wenn das sich alles um das Jahr 6 vor Christus zugetragen hat, also um die Zeitenwende. Jesus ist nämlich ungefähr ums Jahr 6 vor Christus geboren worden. Der Mönch, der das seiner Zeit errechnet hat, der hat sich ein wenig vertan. Also, wenn der Mann zu dem Zeitpunkt ums Jahr 0 herum 60 ist, dann ist er 60 vor Christus geboren worden, dann hat er erlebt, wie die Griechen Israel regiert haben, wie die Römer einmarschiert sind. Dann hat er erlebt, wie Blut, Schweiß und Tränen geflossen sind. Wie die Römer gekommen sind und wie Israel unter Fremdbestimmung gelebt hat, die ganze Zeit. Sie haben um Befreiung gebetet. Sie haben darum gebeten, dass der Messias endlich kommen möge. Und es hat sich nichts getan. Auf Familienebene, er hat gebetet, dass er ein Kind bekommt. Und es hat sich nichts getan. Jedes Mal, nachdem sie fertig gebetet haben, haben sie gedacht, Mensch, es geht immer noch nicht aufwärts. Und irgendwann ist ihr Herz dann schwer geworden. Irgendwann war es dann so, dass sie nicht mehr die Verheißungen Gottes angeschaut haben und nicht mehr den Segen, den Gott ja für sie als Familie hatte und den sie auch erlebt haben, angeschaut haben. Die Versorgung durch den Priesterdienst und überhaupt die Nähe zu Gott, die Zeit, Wort zu studieren, all diese Dinge. Irgendwann war das alles einmal nicht mehr so wichtig. Das haben sie als gegeben hingenommen. Ihren Wohlstand, ihre Versorgung, das gute Wetter in Israel, alle diese Sachen haben sie als gegeben hingenommen und sie haben angefangen zu trauern und immer nur das Schlechte zu sehen. Und Zacharias hat sich offensichtlich so sehr angewöhnt, immer nur das Schlechte zu sehen, dass er, als man ihn überwältigt hat mit guter Nachricht, es völlig abgebürstet hat, es völlig ignoriert hat. Das darf uns nicht passieren, sagen wir immer Amen. Zu mir kommen so und so viele Leute, immer wieder, also nicht von hier, sondern oft von außerhalb, die mich anschreiben und so, die dann sagen, hey, ja, wenn das so ist, dass Gott heilt und so, warum hat er dann meine Tante oder meinen Onkel oder sonst jemanden so nicht geheilt und so weiter und so fort. Ja, du kannst auf diese Dinge schauen die ganze Zeit oder du kannst auf das schauen, was Jesus tut und getan hat. Also du kannst entweder auf das schauen, dass wo ein Wunder nicht passiert ist, oder du kannst dich fragen, hey, warum ist es bei dem passiert? Warum ist jemand geheilt worden? Warum ist jemand geheilt worden und der andere nicht? Oft gibt es da nämlich Hinweise, so wie jetzt bei unserem Zacharias auch. Zacharias hat sich innerlich gegen diesen Segen gewehrt. Du kannst dich innerlich gegen deinen Segen wehren, das ist furchtbar. Seine Frau ist ein ganz anderes Kaliber. Seine Frau ist viel besser. Seine Frau ist das Gegenteil von ihm. Also die Frage ist wichtig, weil sie sich uns auch stellt, warum war der so negativ, der Typ? Weil er vergessen hat, dass Gott ihn sieht, auch wenn es mal scheinbar nicht so läuft, im Großen, wie Zacharias das gern gehabt hätte. Und auch in der Familie vielleicht Sachen nicht passiert sind. Weißt du, manchmal, wenn sich bestimmte Sachen nicht erfüllen, dann ist es vielleicht Gottes Absicht. Er zieht die Erhörung scheinbar hinaus, es tut sich nichts, aber in Wirklichkeit arbeitet Gott hinter den Kulissen wie verrückt, nur er erfüllt nicht deinen Plan, sondern seinen Plan. Er hat Johannes zu einem bestimmten Zeitpunkt gebraucht und er hat im ganzen Land geschaut, wo sind die besten Leute, und dann hat er diese Familie, Zacharias und Elisabeth, dieses Ehepaar gefunden und hat gesagt, denen gebe ich dieses Kind, die warten schon so lang. Denen mache ich jetzt die Freude, denen gebe ich einen späten Segen. Sag mal mit mir, späte Siege sind süße Siege. Na, wenn du schon nicht mehr damit erwartest, wenn du schon nicht mehr damit rechnest und plötzlich kommt ein Segen trotzdem und überwältigt dich oder dann hängst du im Segenstrom drinnen und lächelst besoffen vor Glück. Ja. Solche Sachen passieren und ich möchte, dass du dir erwartest. Ich glaube, dass bei manchen von uns, die so lang so viel Negatives erlebt haben, sie jetzt vor einem Durchbruch stehen. Jetzt vor einem johannesmäßigen Durchbruch. Es wird besser, als du gedacht hast. Sag mal mit mir, mit Jesus?
Mit Jesus.
wird es besser als gedacht. Aber zunächst mal reagiert Zacharias mit Unglauben und er wird stumm geschaltet. Wenn du mit zu viel Unglauben reagierst, wirst auch du stumm geschaltet. Man ignoriert dich, man will dich nicht hören, man will dich nichts von dir wissen. Warum? Weil du zu negativ bist. Seine Frau, die daheim geblieben ist und auf ihn gewartet hat, Elisabeth, war ganz anders drauf, war ganz anders. Als sie dann tatsächlich schwanger wurde, hat sie gesagt, auch wieder im Lukas Kapitel 1, der Herr hat die Niedrigkeit seiner Magd angeschaut, es ist ganz wunderbar, er hat meine Schmach von mir abgewendet, Gott hat sich mir erbarmt. Das sind gute Worte, das sind keine Zweifelsworte, sondern das sind Worte des Lobpreises. Amen. Das Beste, was du machen kannst, ist, dass du jeden einzelnen Tag Gott dankst für die guten Dinge, die dir gerade passieren. Wenn was geklappt hat, wenn das Wetter gut ist, wenn das Essen gut war, kannst du ja auch deine Frau oder deinen Mann, falls der kocht, ja, dein Loben und einen Daumen hochgeben sozusagen. Ja. Oder sonst irgendwie was machen. Auf jeden Fall angenehme Vibrations verbreiten. Manche von uns müssen das absichtlich machen, weil es ihnen irgendwie nicht geschenkt ist. Weil sie Melancholiker sind, die grundsätzlich auf die Probleme schauen, um sie zu analysieren. Wenn Gott sagt, hey, vergiss mal das Analysieren, jetzt ist die Lösung hier, analysiere die Lösung, dann musst du das tun, auch wenn es irgendwie deinem Wesen ein wenig widerspricht. Ich spreche jetzt zu Melancholikern, ihr habt das schon gemerkt. Derselbe Engel, der kommt dann zu einer Jungfrau in Nazareth, zu Maria und sagt, du wirst den Messias gebären, du wirst die Mutter des Sohnes Gottes sein. Und sie sagt, wie soll das zugehen? Nein, das sagt sie nicht, sondern mir geschehe nach deinem Wort, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist wunderbar. Sie erkennt sich als ein Werkzeug in der Hand Gottes. Das Beste, was dir passieren kann, ist das, dass du zu dir selber sagst, hey, es muss nicht immer nach meiner Nase gehen, immer mein Wille passieren. Ich bin ein Werkzeug in der Hand Gottes. Herr, benutz mich! Amen. Der Herr, der benutzt dich, wenn du wirksam werden willst zum Segen für andere. Herr, füll mich mit deinem Geist. Warum? Ja, damit ich mich gut fühle. Zu wenig. Herr, füll mich mit deinem Geist, damit ich effektiver bin in dem, was ich tue und mehr Gutes bewirke in deinem Namen. Dann sagt der Herr, und er dreht den Hahn auf und dann plätschert's. Und dann denkst du dir, Mensch, was ist denn das für ein Plätschern, was ich höre? Und plötzlich geht's rund bei dir und alles wird gut. Mit Jesus wird's besser als gedacht. Wir stolpern beim Studium des Johannesevangeliums in Kapitel 11 über einen Melancholiker. Thomas. Jesus sagt, lasst uns nach Judäa gehen. Und Thomas sagt, nach Judäa, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Denn man muss wissen, in Judäa haben sie Jesus verfolgt. Sie haben versucht, ihn zu steinigen in den Kapiteln vorher. Und sein Freund Lazarus ist obendran gestorben, meine Güte. Und überhaupt, also überall in ganz Judäa hängen Wanted-Poster, wie sagt man da? Steckbriefe, genau. am Baum. Ja, wenn ich mir Western anschaue, dann auf Englisch. Ja. Da hängen also Steckbriefe am Baum, Jesus gesucht, ja, tot oder lebendig so quasi. Und jetzt will der da wieder reingehen und Thomas sagt, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Also Jesus und seine Gang reiten wieder hinein nach Judäa, ja. Obwohl sie dort gesucht werden. Also der Mann, der ist treu, der ist gut, wir merken das, der liebt Jesus, will ihm nachfolgen. Aber seine Schlussfolgerung, dass du irgendwie, wenn du Jesus nachfolgst, jetzt einfach so umgelegt werden kannst, da versteht er sich total. Denn sie sterben nicht, als sie in Judäa ankommen, sondern sie machen einen Toten lebendig. Nämlich Lazarus, der nach 4 Tagen aus dem Grab rauskommt. Jesus tut sein größtes Wunder. Sag mal mit mir nochmal, mit Jesus wird es besser als gedacht. Du stirbst nicht, sondern du lebst. Und schaust zu, wie Jesus eben Tote auferweckt, wie er Menschen, die verloren sind in Sünden, gebunden sind in Sünden, wie er die errettet und säubert und zu produktiven Zeitgenossen, Staatsbürgern macht. Halleluja. Amen. Aber lass mir noch ein bisschen über Elisabeth jetzt reden. Also Elisabeth, die zieht sich jetzt zurück. und feiert erstmal. Sie ist mit Gott allein und sie feiert Gott. Es ist also ganz wunderbar. Und Maria, nachdem sie jetzt auch schwanger ist, vom Heiligen Geist, durchs Wort Gottes, sie kommt und besucht die Elisabeth. So, die Mutter eines Wunderkindes geht jetzt zur Mutter eines anderen Wunderkindes. Gleich und gleich gesellt sich gern. Die suchen einander. Mit wem hängst du gewohnheitsmäßig rum? Worum drehen sich die Gespräche, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist? Haust du immer wieder auf andere ein? Agiert ihr euch in Motzen und Mosern? Da musst du bedenken, wirst du wahrscheinlich stumm geschaltet. Hast keinen Einfluss. Keiner will wissen, was du denkst, weil alle schon wissen, was du denkst. Oder sprecht ihr über Dinge des Glaubens, über Erhörungen, über solche Sachen? Wälzt ihr nur Probleme oder preist ihr auch mal Gott und seht, was er tut? Denn du musst bedenken, obwohl damals Israel wirklich irgendwie versank, war Gott im Hintergrund sehr wohl am Wirken und er hat die mächtigsten Prediger aller Zeiten, meines Erachtens, freigeschaltet damals, Johannes den Täufer und Jesus von Nazareth. Was willst du mehr als solche Leute, die wirksam werden in deiner Zeit? Meine Güte. Und die kommen jetzt also zusammen, diese beiden Frauen, und während Maria noch die Tür aufmacht und Hallo ruft, hüpft Johannes der Täufer in seiner Mutter, im Fruchtwasser quasi, und sie, Elisabeth, wird erfüllt mit dem Geist Gottes und sie fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Und sie sagt, was passiert mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Mensch, ist das wunderbar. Und dann reden sie also über die herrlichen Dinge Gottes. Und Elisabeth wird erfüllt mit dem Geist Gottes, Maria wird erfüllt mit dem Geist Gottes und sie fangen an zu weissagen. Sie schreiben diese Psalmen dann auf, weil die für die Ewigkeit sind. Die sind nicht stumm geschaltet worden. Im Gegenteil, deren Rede ist inspiriert worden. Nochmal, deren Rede ist inspiriert worden vom Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt mit seinem Geist und dann haben sie geredet und dann hat man das, was sie gesagt haben, aufgeschrieben, damit wir es heute, 2000 Jahre später, noch lesen können. Zacharias ist stumm geschaltet worden, kein Mensch hat interessiert, was der denkt. Die beiden, die haben so inspiriert geredet, dass man es aufgeschrieben hat. Wer möchte auch inspiriert reden? Ah, ich hoffe, du nimmst was mit aus dem, was ich hier sage. Riecht bei dir, ob du stumm geschaltet werden willst oder ob du Worte für die Ewigkeit weitersagst. Schau, du hast in deiner Position als Mutter oder Vater der Familie Auswirkungen auf 100 Jahre hinaus in deiner Familie. Die Stimmung, den Glaubensgeist, den du dort setzt, der wird weiter transportiert von deinen Kindern, ohne dass sie es groß merken. Also es ist wichtig. Und die hört man nach Jahrtausenden noch. Und was hört man von dir? An was erinnert man sich bei dir? An das ewige Gekeife, an das ständige Gemosere oder an das Zeugnis Christi, das du hattest? Denn es geht ja um Sachen hier. Es geht ja um Johannes den Täufer und um Jesus in diesen Gesprächen, die miteinander führen. Also die Frau war völlig anders. Elisabeth, die war voll Geistes und sie hat Gott gelobt und gepriesen und sie hat andere gelten lassen. Sie hätte ja sagen können, hey, ich habe das Sensationskind, ich habe Johannes den Täufer in mir, der wächst in mir heran. In wem wächst er heran? In mir wächst er heran. Wer ist die Besondere hier? Ich bin es. Und jetzt plötzlich kommt jemand, der noch begabter ist als sie, ein noch gesegneteres Wunderkind hat als sie. Und sie ist in der Lage, hier nicht neidisch zu reagieren, sondern zu sagen, hey, ich habe einen Segen, du hast einen Segen, wir haben beide einen Segen. Ist es nicht wunderbar? Die bestätigen sich und erbauen sich gegenseitig. Die sind nicht neidisch aufeinander, wie das so oft passiert, sondern die bestärken sich in ihrem Segen gegenseitig. Ein Königreich für solche Zeitgenossen, für solche Mitarbeiter, für solche Familienmitglieder, für solche Prediger, für solche Gemeindemitglieder. Amen. Und dann wird Johannes der Täufer geboren und er wächst heran und er wird erfüllt mit dem Geist Gottes und viele wunderbare Dinge passieren. Und wir sehen jetzt etwas an Johannes dem Täufer. Wir sehen zwei Dinge. Wir sehen, dass er Elemente des Vaters in sich trägt und Elemente der Mutter in sich trägt. dass er die Geisterfüllung und die inspirierte Rede der Mutter in sich trägt, dass er aber auch die Neigung des Vaters zur Niedergeschlagenheit in sich trägt. Und weil wir auch, behaupte ich jetzt einfach mal, diese Tendenz und diese Neigung zur Niedergeschlagenheit in uns haben. Hey, wir sind Mitteleuropäer. Wir sind keine Südeuropäer. Bei denen kann alles, der Staat, alles kaputt gehen, in den Bach runtergehen, die feiern immer noch. Und tanzen wie Alexis Sorbas seinerzeit, ja, und trinken Rotwein. Bei uns ist es anders. Wir durchdenken alles und wir haben eine andere Neigung. Wir sind anders verkabelt und anders gepolt. Wir müssen da an uns arbeiten, damit die Kraft Gottes durch uns fließen kann, so wie der Herr das möchte. Durch Elisabeth konnte der Geist Gottes fließen, wie er wollte. Bei Zacharias wurde kurz geschlossen. Der ganze Segenstrom, der ist plötzlich abgeleitet worden. Und seine Stimmbänder, Zacharias Stimmbänder, haben einen Kurzschluss erlitten und er konnte nicht mehr reden. Bis er dann zurückgefunden hat in den Glauben. Als man nämlich gesagt hat, nachdem das Kind geboren wurde, Johannes, wie soll er denn genannt werden? Wollten sie ihn also anders nennen. Und sie haben schließlich den Vater gefragt, oh, ganz gut, wenn sie den Vater fragen, wie willst du deinen Sohn nennen? Na, wenn es nicht nur die Verwandtschaft auskummelt. Ja, nein, Johannes soll sein Name sein, wie der Engel gesagt hat. Und als er wieder auf den Glauben einsteigt, als er wieder handelt nach dem Wort Gottes, er tut, was er tun kann. Er soll das Kind Johannes nennen, jetzt nennt er dieses Kind Johannes. Als er wieder Glauben praktiziert, als er wieder die Nachfolge Gottes praktiziert, werden seine Stimmbänder gelöst und er kann wieder reden. Und wisst ihr, was er dann macht? Dann motzt er nicht und sagt, warum hat es so lange gedauert? Macht er nicht. Sondern er wird auch erfüllt mit dem Geist Gottes und er fängt Gott an zu loben und zu preisen. Er hat was gelernt. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn, diesmal zum anderen und sag, lern was. Oh, gut, aber jetzt sind wir ja bei Johannes. Johannes ist in der Wüste und plötzlich treibt ihn der Geist Gottes und er fängt an zu predigen und er fängt an zu taufen und die Volksmengen kommen zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden, kommen sie und hören diesen Mann, der sich angezogen hat und der aussieht wie Elia, mit langem, wuchernden Haaren, mit Kamelhaarmantel, mit einem ledernen Gürtel und außerdem ist er dasselbe wie seinerzeit Elia, Heuschrecken und wilden Honig. Prostmahlzeit. Und so steht er da und hält feurige Predigten. Aber was für Predigten hält er? In seinen Predigten schlägt er voll dem Vater nach. Nattern, Otternbrut, wie wollt ihr dem kommenden Gericht entfliehen? Der Messias kommt, der Richter kommt. Er sagt nicht unbedingt, der Retter kommt, sondern vielmehr präsentiert er den Messias als den Richter. Und er wird seine Tenne reinigen, der wird draufhauen auf den Weizen, dass der Spreu davon fliegt und das Korn liegen bleibt. Wird er machen. Und jeder Strauch und jeder Ast, der nichts produziert, den wird er abhauen und im Feuer verbrennen. Also da blüht man doch gleich auch, wenn man sowas hört, ne? Das war jetzt mal erbaulich. Nein, im Gegenteil, das hat ihn getroffen in ihr Herz hinein. Aber es war inspiriert von Gott. Gott hat ihn benutzt. Und die Leute haben gesagt, ja, also gut, okay. Wir merken, dass du irgendwie was hast. Du bist ein Prophet. Jetzt sag doch, was müssen wir tun? Und dann fängt Johannes seinen Beraterdienst an. Er sagt den Soldaten, was sie machen sollen, Leuten in der Familie, was sie machen sollen. Und so wird er jetzt also zu einem Segen. Aber er predigt Jesus, den Messias, als einen Richter. Der wird kommen und der wird die Spreu vom Weizen trennen und den Dreck, den wird er verbrennen mit unausschlüsslichem Feuer und das andere, das wird er also in seine Scheune hineinsammeln. Er wird mit Feuer kommen und mit Heiligen Geist und so weiter. Er erwartet einen göttlichen Richter, der kommt und auftritt wie ein Superheld. Wie ein General wie Napoleon, ja, der hier klar Schiff macht und eine neue Regierung installiert und die ganze Welt erobert. So einen Messias predigt Johannes. Er ist sehr effektiv, ein bisschen einseitig in dem, was er öffentlich verkündigt, aber in den Beratungen ist er sehr effektiv und die Leute kommen zu ihm und sie halten sich an ihn und es ist ganz wunderbar. Und dann kommt eines Tages Jesus zu ihm. Und während Jesus noch ankommt, fängt Johannes an zu reden, er hüpft wieder und wieder im Wasser. Erst im, Frucht, ja, im Fruchtwasser der Mutter und jetzt im Jordan. Er hüpft und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und alle schauen Jesus an. Jesus winkt und dann lässt er sich auch taufen. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Er musste doch nicht getauft werden. Er war doch schon gerecht und heilig und sauber. Die Priester, bevor sie ihren Priesterdienst begonnen haben, die sind gewaschen worden, rituell gewaschen worden. Dann haben sie den Priesterdienst beginnen dürfen. Jesus ist jetzt dabei, seinen Messiasdienst zu beginnen, seinen Hohepriesterdienst als Hohepriester der Menschheit. Deswegen wird er auch getauft. Das ist diese rituelle Reinigung. Und als Jesus dann getauft aus dem Wasser herauskommt, kommt der Heilige Geist auf ihn, erfüllt ihn und er beginnt mit dem Messiasdienst, mit seinem Messiasdienst. Und Johannes ist also ganz hin und weg von Jesus und er predigt jedes Mal, wenn er Jesus sieht, eine positive Botschaft. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist eine Inspiration, eine inspirierte Rede, die hier aus ihm herauskommt. Wunderbar. Und dann passiert's, dass die Leute bei Jesus mehr werden als bei Johannes. Die Zuhörer von Johannes werden weniger und weniger. Bei Jesus nehmen sie zu. Die Mitarbeiter von Johannes machen sich schon Sorgen. Sie kommen zu ihm und wedeln mit den Händen, haben angstgeweitete Augen und sagen, Rabbi, der andere da, von dem du gesagt hast, dass er also der Retter der Welt ist und der Sohn Gottes und überhaupt, der hat jetzt mehr als wir. Und Johannes reagiert wie seine Mutter seinerzeit, als er Maria begrüßt hat. Was passiert mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das hat Elisabeth gesagt. Johannes sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Nicht schlecht. Wow. Kein Neid, kein Nichts. Einfach ein Akzeptieren der Situation. Kannst du deine Situation auch akzeptieren, wenn plötzlich in deiner Firma die Aufträge weniger werden? Es ist immer noch gut. Du machst immer noch einen guten Schnitt, aber es wird weniger. Und jemand anders, der es gibst zu besser macht als du, sein Geschäft wächst. Was nun? Wisst ihr, viele von uns kommen mit Veränderungen nicht besonders gut zurecht. Vor allem, wenn es irgendwie nicht nur steil nach oben geht, sondern wenn eine Konsolidierungsphase eintritt, wenn es mal eine Delle gibt, wenn mal die Erfolge, die du hast, sich festigen, bevor es dann wieder weitergeht. Oder vielleicht beschneidet er sich sogar. Hast du schon mal einen beschnittenen Obstbaum gesehen? Nur wenn du mal siehst, wie ein Weinstock oder was auch immer beschnitten wird, da ist nicht mehr viel dran. Damit kommen die meisten nicht so besonders gut zurecht. Und bei Johannes war es so ähnlich. Jetzt pass mal auf, das ist wieder wichtig. Der Mann, der so großen Erfolg hatte, der einzigartig war unter den Menschenkindern, sagt Jesus, kein Größerer ist hier geboren worden von einer Frau. Also mal abgesehen von ihm natürlich, als Johannes der Täufer. Diesem Johannes widerfahren jetzt einige, möchte sagen, Schicksalsschläge. Aber eigentlich ist es Gottes Plan. Der Mann, der jetzt gewohnt war, zu Zehntausenden zu predigen, die ganze Menge zu bewegen, der ein gewaltiges Geschick hatte im Predigen, der wird jetzt verhaftet, weil die Regierung es so will. Das heißt nicht der König, sondern die Koalitionspartnerin. Herodias, nicht Herodes, sondern Herodias. Denn er hat nämlich etwas gesagt, was dir nicht gepasst hat. Er hat zum König gesagt, du darfst die Frau deines Bruders nicht haben. Das ist Ehebruch, macht man nicht. Die Herodias, die Frau, die es betroffen hat, die hat ihm das übel genommen. Aber der König Herodes, der hat gewusst, der Johannes ist ein guter Mann. Außerdem kann er gut predigen. Er hat ihn schon mal gehört und es hat ihm gefallen. Also allein die Präsentation war schon gut. Und nachdem er jetzt sieht, dass die Herodias, die Frau, ständig gegen Johannes hetzt und giftet, denkt er sich, die schickt ihm ein Mordkommando vorbei, so wie Isabel bei Elia das tun wollte. Und so lässt er ihn verhaften. Nicht, weil er ihn hasst, sondern weil er ihn schützen will. Der sitzt in der sogenannten Schutzhaft. So wie der Pfarrer Niemöller seinerzeit im KZ in Dachau. Der Gefangene des Führers, der war der Gefangene vom König. Johannes der Täufer. Und jetzt plötzlich ist er im Gefängnis. Wisst ihr, es gibt verschiedene Worte für Gefängnis. Phylake ist eines, ist einfach Gefängnis. Und dann gibt es noch Desmoterion. Das ist ein Kerker, wo du angekettet bist. Und Johannes ist jetzt zunächst mal im Gefängnis, nicht im Kerker. Er ist einfach nur festgesetzt. Wahrscheinlich liegt er nicht unbedingt in Ketten gleich. Wahrscheinlich wird er relativ gut behandelt. Aber der Mann, der es gewohnt war, die Massen zu bewegen, der sitzt jetzt da hier auf seinen Händen, kann nur noch zu einzelnen Jüngern reden, die ab und zu mal kommen zu ihm, durchgelassen werden. Er ist frustriert. Und er kommt mit der Situation nicht besonders gut zurecht. Aber, sag mal aber, jetzt kommt der König immer wieder zu ihm. Herodes selber kommt immer wieder zu Johannes und setzt sich hin und unterhält sich mit ihm. Und es heißt, nachdem er ihn gehört hatte, tat er vieles. Das ist die wörtliche Übersetzung, so steht es wirklich da. In der Elberfelder Übersetzung wird es auch so übersetzt. Bedeutet, Johannes predigt jetzt nicht mehr den Volksmassen, er predigt jetzt dem König. Er beeinflusst jetzt nicht mehr die Volksmassen direkt, sondern er beeinflusst die Volksmassen über den König. Denn der König hört ihn gern und manches tat er. Eigentlich vieles tat er im griechischen Original. Die berufliche Situation von Johannes hat sich völlig verändert. Das Berufsbild hat sich total geändert. Aber er ist immer noch wirksam. Er ist immer noch wirksam. Er ist immer noch im Willen Gottes. Er muss sich jetzt nur darauf einstellen. Und natürlich leuchtet er dem König immer noch heim. Ich meine, was will ihm passieren? Er ist ja schon im Gefängnis. Und so sagt er dem König wahrscheinlich auch weiterhin Nathan, Otternbrut und so weiter. Und der König, der ist in großer Verlegenheit, als er das hört. Weil er weiß, der Mann hat recht in allem, was er sagt. Aber jetzt passiert was. Aus irgendeinem Grund wandert Johannes vom Phylake-Gefängnis zum Desmoterion. Er wandert vom Gefängnis in den Kerker. In anderen Worten, es geht abwärts für ihn. Sein Büro in der Firma, das wird gestrichen und er muss jetzt seinen Schreibtisch auf dem Gang draußen weiter bewirtschaften. Es ist irgendwie schwierig. Und da jetzt noch den Blick auf Gott zu behalten und zu sagen, hey, ich bin der Gesegnete des Herrn. Ich bin unterwegs im Namen Gottes. Ich bin der Geliebte des Herrn. Auch wenn es nicht so aussieht, das ist schwierig. Und so sendet Johannes jetzt Boten zu Jesus. Matthäus Kapitel 11. Und Johannes sagt, der Johannes, der gerufen hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt, der so brillant über den Messias gepredigt hat, der sagt jetzt, bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Schau, da schlägt der Zacharias voll durch. Merkt ihr das? Bist du's? Bist du's? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Vor einem Jahr hat es sich noch ganz anders angehört. Aber jetzt, wo die Umstände schwierig sind, hört es sich ganz anders an. Bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, natürlich bin ich's. Beißt die Zähne zusammen, macht er nicht. Er sagt, schau dich um. Ich mache hier gerade einen Heilungsgottesdienst. Siehst du die Lahmen? Siehst du diesen Berg von Krücken? Die sind jetzt geheilt. Siehst du die Tanzen? Die waren vorher behindert, die können jetzt. Siehst du diese Blinden, die sich da umarmen mit tränenden Augen? Die waren blind, jetzt sind sie geheilt. Und so siehst du diese Reihe von Rollstühlen? Diejenigen, die hier drinnen saßen, die hüpfen da jetzt rum. In anderen Worten, ich bringe hier Segen unter das Volk. Johannes hat Gericht erwartet. Er hat Gericht erwartet und Jesus bringt Segen. Da kannst du schon mal verwirrt sein. Wenn du immer nur Schlechtes erwartest und immer nur erwartest, dass es schlimmer und schlechter wird und plötzlich überrascht der Herr dich mit Gutem, mit Segen, mit besserem Segen, als du dir hast träumen lassen. Merkt ihr was? Er hat gedacht, der Messias kommt als Richter, jetzt kommt der Messias als Heiler, als Retter, als einer, der das Krumme gerade biegt, als einer, der den Dienst von Johannes lediglich als Sprungbrett verwendet. Ja, ein höheres Fern, der führt die Leute hinauf in Gottes Erkenntnis und Gottes Begegnungen wie keiner je zuvor. Und dann sagt Jesus weiter, und glücklich diejenigen, die sich nicht an mir stoßen. Johannes, zieh den Zacharias aus und zieh die Elisabeth an. Vergiss das Reden deines Vaters und erinnere dich an die Haltung deiner Mutter. Wir wissen, was dann passiert. Relativ kurz darauf wird Johannes enthauptet. Aber das kannst du auf zwei Arten anschauen. Du kannst sagen, ja, das ist die totale Vernichtung. Das ist die Katastrophe für den Mann. Und natürlich, ich meine, ich möchte auch nicht geköpft werden, ja. Das gebe ich wirklich zu. Also da gibt es schönere Arten zu sterben. Einfach die Hände zu falten, zu lächeln, Augen zu machen und einzuschlafen. viel besser. Aber wie gesagt, man kann sich das nicht immer raussuchen. Und so wird Johannes jetzt halt so ermordet. Aber eigentlich, ihr Lieben, eigentlich wird er nicht ermordet, eigentlich wird er befördert. Du kannst es halt so anschauen wie ein Mensch. Oder du kannst es aus der Ewigkeitsperspektive Gottes anschauen. Ja, die Person stirbt. Aber gleichzeitig ist sie jetzt in der Gegenwart Gottes. Gleichzeitig erlebt sie Gott jetzt besser und näher und deutlicher als je zuvor. Und diese ganze Prädisposition, diese Neigung zum Negativen, die ist jetzt weg. Johannes hat sie jetzt nicht mehr. Jetzt steht er in der Gegenwart Gottes und jetzt lobt er und preist er Gott auch. Und er hat eine andere Optik auf den Christus, der da unten jetzt sein Werk tut auf der Erde. Er schaut ihm jetzt quasi von der Tribüne des Himmels aus zu, wie Jesus seinen Weg vollführt. Aber er ist jetzt zufrieden, er ist jetzt im Reinen mit Gott. Ihr Lieben, da kann man noch viel drüber sagen, mir ist jetzt die Zeit davon gelaufen. Aber denk einfach mal drüber nach. Manche von uns müssen da wirklich hart dran arbeiten, aus dem Negativen rauszukommen und auf das Positive zu schauen. Heute nehmen wir mal mit, erstens, mit Jesus wird es besser als gedacht. Und wenn du nicht stumm geschaltet werden möchtest, wenn du nicht möchtest, dass der Segen Gottes in deinem Leben neutralisiert wird, dann musst du ja zum Segen Gottes sagen und darfst ihn nicht vollmotzen, den Herrn. Dank ihm und bahn ihm so einen Weg und dann wird's was mit dir. Amen. Okay, denk selber noch ein wenig daheim nach. Ich bin jetzt fertig mit dem Wichtigsten. Halleluja. Und falls du noch Jesus gar nicht in deinem Leben hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, Christ zu werden und ihn in dein Leben einzuladen. Bete einfach mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt folg ihm nach. Amen. Und wenn du das hier zum ersten Mal mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes, in deinem Herzen von Neuem geboren. So einfach war das, es ist nicht schwer. Und jetzt folg Jesus nach. Denk, was würde Jesus in meiner Situation tun? Und wenn Gott sieht, dass du das tust, wächst der Segen in deinem Leben. Amen.